HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der Vorsitz in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Deutschland rotiert jedes Jahr. Jetzt ist Hessen dran. Die Länderchefs treffen sich in Frankfurt Donnerstag und Freitag im Frankfurter Palmengarten. Das Ganze in der Woche nach der Landtagswahl. Da gibt es also viel zu bereden. Unter anderem geht es um die Unterbringung von Geflüchteten, aber auch um die Finanzierung des Deutschlandtickets. HR-Inforeporter Nicolas Buschlüter beobachtet das Treffen und er hat am Nachmittag mit meinem Kollegen Dirk Wagner darüber gesprochen.
Also da steht ja ein Thema ganz oben, und zwar wie die vielen Flüchtlinge in Deutschland noch untergebracht werden sollen und wer das dann bezahlt. Das ist ja Aufgabe der Länder. Was erwarten die jetzt vom Bund?
Also die Länder fordern schon seit langem mehr Geld vom Bund und wollen ein sogenanntes atmendes System. Das heißt, je mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, desto mehr Mittel soll der Bund den Ländern auch geben, den Ländern und den Kommunen. Und diesem System hat der Bund inzwischen auch schon zugestimmt, vor einem Monat etwa. Aber ungeklärt und strittig ist immer noch die Höhe der Pro-Kopf-Pauschale, die dann für jeden Flüchtling anfallen soll. Und im Moment überweist der Bund 3,75 Milliarden Euro für das laufende Jahr an die Länder. Diese Summe wurde auch beim letzten Flüchtlingsgipfel noch um 1 Milliarde erhöht. Aber im nächsten Jahr soll diese Summe offenbar sinken um knapp 2 Milliarden Euro. Und das ist für die Länder, die natürlich ein Unding angesichts der steigenden Zahlen von Flüchtlingen.
Gestern gab es ja schon Vorschläge vom Bund zu all dem, auch zu Abschiebungen aus Deutschland oder inwiefern Flüchtlinge verpflichtet werden sollen, hier einer Arbeit nachzugehen. Wie kommt das an bei dem Treffen in Frankfurt?
Teils, würde ich sagen. Man war da noch relativ höflich. Beim Thema Abschiebung sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, das seien erstmal nur Ankündigungen. Wichtig sei dann die konkrete Umsetzung. Und bei der Arbeitspflicht sagte Stefan Weil, SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, naja, dieser Vorschlag, der stamme eigentlich von der Ministerpräsidentenkonferenz. Der sei jetzt vom Bund übernommen worden. Also die Begeisterung hier in Frankfurt hielt sich erstmal in Grenzen.
Es geht auch um Wirtschaftspolitik, zum Beispiel um den sogenannten Industriestrompreis. Der soll dafür sorgen, dass große Unternehmen, die halt besonders viel Strom brauchen, den dann billiger bekommen. Wie ist da der Stand?
Die Länder sind inzwischen geschlossen für einen Industriestrompreis, also diesen erniedrigten Strompreis für Industrieunternehmen in Deutschland. Allerdings gibt es da noch einige Unwägbarkeiten und über die wird man hier sicherlich in Frankfurt in den nächsten 1,5 Tagen sprechen. Zum Beispiel die Frage, wie lange soll eigentlich dieser Strompreis dann gelten für die Industrieunternehmen? Ist das was Längerfristiges oder Kurzfristiges? Und für wen soll er gelten? Wie groß muss ein Unternehmen dann sein, um in den Genuss dieses Rabatts zu kommen? Und schwierig wird es dann auf der anderen Seite, denn in Berlin hat sowohl Bundeskanzler Scholz wie auch die FDP in der Ampelkoalition schon gesagt, sie halten von diesem Konzept herzlich wenig. Scholz sagte, nicht alles müsse schuldenfinanziert werden. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Ökonomen, die finden, wenn man jetzt diesen Industriestrompreis einführe, das halte doch nur den Strukturwandel auf, weil sich die Unternehmen nicht umstellten, zum Beispiel auf erneuerbare Energien.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja für morgen Abend unter anderem einige CDU-Politiker ins Kanzleramt eingeladen nach Berlin. Da will er über den sogenannten Deutschlandpakt reden, also wie Regierung und Opposition enger zusammenarbeiten können, aber gerade auch die Regierung mit den Bundesländern. Wir in Hessen haben ja einen Ministerpräsidenten von der CDU, Boris Rhein. Wie reagiert der auf die Einladung?
Also ich hatte das Gefühl, der freut sich ehrlich. Hören wir mal rein.
Ich begrüße das sehr, dass der Bundeskanzler das Thema zu Chefsache macht. Ich begrüße das sehr, dass der Bundeskanzler Stefan Weil den Oppositionsführer Friedrich Merz und mich dazu einlädt. Ich glaube, dass das der Sache richtig gut tut.
Also richtig gut tut das und ich glaube, das tut auch ihm richtig gut. Heute ist ja auch das erste Mal, dass er hier quasi der Gastgeber einer Ministerpräsidentenkonferenz ist mit der gewonnenen Landtagswahl im Rücken. Das sind also richtige Festtage für Boris Rhein im Moment.
Nicolas Buschlüter über den ersten Tag der Ministerpräsidentenkonferenz, die aktuell im Palmengarten in Frankfurt stattfindet. Für Deutsche, die aus Israel weg wollen, hat das Auswärtige Amt Sonderflüge mit der Lufthansa organisiert. Auch in Frankfurt sind Maschinen aus Tel Aviv gelandet. Am frühen Abend. Gegen Mittag waren die Flieger in Tel Aviv aufgebrochen. Und unser Reporter Lars Hofmann hat den ganzen Tag am Flughafen verbracht. Er war bei der Landung vor Ort und hat auch mit Angehörigen gesprochen.
Oliver Fritz ist noch immer ganz aufgeregt. Schon Stunden vor der Landung des ersten Evakuierungsfluges aus Tel Aviv ist er am Frankfurter Flughafen und wartet. Seine Cousine und ihr Mann waren zum Wandern und Sightseeing in der Nähe von Tel Aviv bei Verwandten.
So, und ich bin dann aufgestanden am Samstag früh morgens. Auf einmal höre ich, dass in Israel angegriffen wurde durch die Hamas. Und da habe ich gesagt, Moment mal, meine Cousine ist doch in Israel. Und da habe ich schon per WhatsApp gleich eine Nachricht geschrieben, ob alles okay ist. Und da schreibt sie mir zurück, nee, die sind mal schon 8 Mal im Schutzraum, Alarm, Sirenen gehen andauernd. Sie haben Angst, sie wissen nicht, was sie tun sollen.
Und das macht Oliver Fritz und viele andere Angehörige wütend. Kaum Informationen vom Auswärtigen Amt oder der deutschen Botschaft in Israel. Überlastete Hotlines. Dass seine Cousine jetzt einen Platz im Evakuierungsflieger LH-343 bekommen hat, sei nur Zufall gewesen, sagt er. Immer wieder hätte sie versucht, aus Israel telefonisch jemanden in der Hotline zu erreichen.
Dann haben sie ihre Söhne beauftragt. Die sollten in Deutschland, die Lufthansa auch nicht die sein, ist nur die eine Nummer, jemand zu erreichen. Die haben dann zum Glück so nach einer Stunde ungefähr jemand erreicht, endlich frei gewesen. Und haben dann sie auf die Liste gesetzt für den Flug.
Daniela ist extra aus Aachen an den Frankfurter Flughafen gekommen. Ihr Mann und ihre Tochter waren auf Verwandtschaftsbesuch in Israel.
Wir haben mit 4 Leuten, 4 Handys, 9 Stunden in der Warteschleife gehangen. Also immer rein, dann wieder rausgeworfen, dann wieder rein, hin und her. Aber wir haben es dann geschafft. Aber wirklich 9 Stunden. Das war und irgendwann so mitten in der Nacht, da ging es dann.
Gut, 370 Passagiere haben es an Bord der Lufthansa-Maschine LH-43 von Tel Aviv nach Frankfurt geschafft. Als sie endlich ankommen, umarmt Daniela kurz ihren Mann und ihre Tochter, zieht sie zum Ausgang.
Ich bin heilfroh, heilfroh. Und jetzt möchte ich einfach nur mit meiner Familie nach Hause. Und wir sind jetzt ja, einfach nur erleichtert und heilfroh, dass wir das hinter uns gebracht haben.
Diakon Marco Rocco wird von seiner Frau, Kindern, Eltern in Empfang genommen.
Total erleichtert. Ich schätze Deutschland. Man kann rausgehen und muss nicht in irgendeinen Bunker flüchten. Und ich höre diese Sirenen hoffentlich lange nicht mehr.
Allerdings kritisiert er, dass andere Länder ihre Bürger direkt nach dem Angriff der Hamas auf Israel nach Hause geholt haben. Insgesamt sind bislang 8 Lufthansa-Flüge geplant, mit denen rund 2000 Menschen von Tel Aviv zurück nach Deutschland an die Flughäfen in Frankfurt und München gebracht werden sollen. Allerdings dürfte das bei weitem nicht ausreichen. Auf einer Liste des Auswärtigen Amtes stehen 4.000 bis 5.000 Menschen, die hoffen, möglichst schnell nach Deutschland zurückzukommen.
Lars Hofmann über die Sonderflüge, die die Lufthansa durchgeführt hat, die unter anderem auch in Frankfurt gelandet sind, mit Menschen aus Deutschland, die sich in Israel aufgehalten haben und das Land aufgrund der Eskalationen im Nahostkonflikt so schnell wie möglich verlassen wollten.
HR-Info. Der Tag in Hessen.
Wir kommen zu einem anderen Thema, zum Thema Ernährung. Ja, manche röcheln, manche ächzen, manche trinken Milch. Wer einen Hot Chip isst, der muss leiden, denn die Tortilla Chips sind laut Hersteller gewürzt mit dem schärfsten Chili-Pulver weltweit. In sozialen Medien kursieren seit Monaten Videos, die die Menschen nach dem Chipsgenuss zeigen. Manche einen haben die scharfen Chips schon in die Notaufnahme gebracht. In den USA wird sogar der Tod eines 14-Jährigen damit in Zusammenhang gebracht. In Hessen prüft jetzt das Landeslabor, ob der Snack einfach nur etwas arg pikant geraten ist oder ob er gesundheitsschädlich ist. HR-Inforeporter Tobias Lübben habe ich gefragt, warum das Land das jetzt erst prüft, nachdem die Chips schon seit Monaten für Furore und teilweise für Ärger sorgen.
Ja, weil in den vergangenen Wochen mehrere bedenkliche Fälle bekannt geworden sind. Den Fall aus den USA hast du erwähnt. Es gab aber auch Probleme an einer Grundschule in Karben im Wetteraukreis. Da haben Drittklässler wohl nur Krümel eines einzigen Chips probiert. Und denen brannten danach die Schleimhäute so sehr, dass sie von den Eltern abgeholt werden mussten. Und in Euskirchen bei Köln kam ein Schüler sogar in die Notaufnahme. Das hat jetzt die Lebensmittelkontrolle auf den Plan gerufen und die analysiert jetzt Proben dieser Chips und mit dem Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet.
Was passiert denn, wenn sich die Chips als gesundheitsschädlich erweisen sollten?
Ja, dann könnten die Behörden den Hersteller auffordern, das Produkt zurückzurufen und aus dem Handel zu nehmen. Das bekannteste Produkt hierzulande stammt von einem Hersteller aus Tschechien, den habe ich angefragt. Der Sprecher hat mir geschrieben, ja, die Chips seien scharf, ultrascharf sollten sie auch sein, aber eben nicht gesundheitsschädlich. Das werde immer geprüft und jeder Chip werde von Hand gemacht, streng nach EU-Vorschriften. Aber der Hersteller will auf jeden Fall schon mal eins machen, die Warnhinweise auf der Packung vergrößern, damit zumindest empfindliche Personen die Finger davon lassen.
Sagt Tobias Lübben über den Hot Chip, einen extrem scharfen Tortilla-Chip, der jetzt noch einmal überprüft wird. Schichtwechsel für rund 3000 Menschen in ganz Deutschland. Denn bei der gleichnamigen Aktion wechseln Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag den Job, schnuppern so also mal in eine andere Arbeitswelt hinein. Das Ziel, neue Perspektiven und vor allem auch Vorurteile gegenüber Menschen mit einem Handicap abbauen. An dem Aktionstag beteiligen sich auch Werkstätten in Hessen. HR-Inforeporter Daniel Bresser stellt uns den Schichtwechsel jetzt an einem Beispiel aus Nordhessen vor.
Wie läuft die Arbeit in einer Bäckerei ab? Worauf kommt es in einer Kita an? Welche Arbeitsaufgaben gibt es in einem Kino? Für Menschen mit Behinderungen ist das Neuland. Durch den Aktionstag Schichtwechsel soll sich das aber ändern. Schluss mit Schubladendenken, so die Message der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, die den Jobwechseltag ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr nimmt erstmals daran auch das Lebenshilfewerk Waldeck-Frankenberg teil, sagt Geschäftsführer Christoph Hille.
Wir wollten mal ausprobieren, wie wird so etwas überhaupt angenommen. Und da muss man jetzt sehen, ob sich das weiterentwickeln kann und ob das zu einer größeren Aktion dann auch in den nächsten Jahren werden kann.
Einen Teilschichtwechsel gab es schon in den letzten Wochen. Da hat SPD-Politiker Latif Hamamieh Al-Homsi in der Kostbar reingeschnuppert, einem Bistro der Lebenshilfe in Korbach. Und das war beeindruckend, sagt der 33-Jährige.
Es war einfach spannend zu sehen, wie ist der Arbeitskontext und wie schafft es die Kostbar, die Menschen einzubinden in den Arbeitsprozess und wie selbstständig sind sie. Also das war so das Interessante, was im Vorfeld mich interessiert hat. Und das wurde wunderbar gelöst, sehr eigenständig und sehr motivierend und eine tolle Arbeitsatmosphäre.
In der Kostbar hat der Politiker selbst mit angepackt, Speisen vorbereitet, im Service ausgeholfen und auch Kunden abkassiert. Zur vollsten Zufriedenheit seiner Arbeitskollegen auf Zeit.
Ich wurde oft gefragt, ach, wer bist du denn? Kommst du jetzt öfter? Und mach das so. Also mir wurde schon rangenommen, mir wurde schon gesagt, wo es dann auch lang geht, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe. Aber das war wirklich sehr, sehr harmonisch und sehr, sehr schön. Und am Ende wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich nicht wirklich anfangen möchte dort. Und das war natürlich sehr schön, weil dann habe ich meinen Job auch ganz gut gemacht.
Und genau darum geht es bei dem Aktionstag. Barrieren im Kopf sollen abgebaut und Menschen mit Handicap in den Arbeitsmarkt integriert werden. Heute ist dann Schichtwechsel angesagt. Dann schaut Robin, der sonst in den Werkstätten der Lebenshilfe arbeitet, beim Politiker vorbei und packt mit an.
Der wird uns in der Geschäftsstelle unterstützen. Die Geschäftsstelle ist quasi so das Verwaltungsorgan der SPD in Waldeck-Frankenberg. Ja, und dann werden wir mal schauen, was wir alles machen können. Wir werden mit unserem Geschäftsführer uns mal die Räumlichkeiten anschauen, auch ein bisschen natürlich erzählen, wo wir sind, was wir so machen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss noch ein paar Plakate abhängen. Deswegen hoffe ich auf ein bisschen Unterstützung. Schauen wir mal, was noch so alles kommt.
In Hessen machen neben der Lebenshilfe im Kreis Waldeck-Frankenberg noch 11 weitere Werkstätten mit. Bundesweit sind es insgesamt 240. Ein neuer Rekord, sagt Jana Niehaus von der Bundesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen.
Das hatten wir noch nie, dass so viele getauscht haben. Das zeigt auch, dass das Thema Inklusion da auch angekommen ist bei vielen Unternehmen.
Für einen Erfolg des Aktionstages sprechen nicht nur die Teilnehmerzahlen, sondern auch die Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren.
Also das Feedback, was wir vor allem immer bekommen, ist, dass sich wirklich eine Perspektive geändert hat und dass das eine oder andere Vorurteil einfach über Bord geworfen wurde danach und gesagt wurde, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schwierig, mit einem Menschen mit Behinderung umzugehen oder ähnliches.
Der Schichtwechsel bietet daher nicht nur einen eintägigen Einblick in eine andere Arbeitswelt, sondern kann auch die Chance für Menschen mit einer Behinderung sein, die Werkstätten zu verlassen und langfristig in ein Unternehmen zu wechseln.
Daniel Bresser über den Aktionstag Schichtwechsel an einem Beispiel aus Nordhessen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.